Andalusischer Engel. Text: Benjamin Tietjen. Beobachtung: Samstag, 11.32 Uhr. Schlachte, Höhe Fangturm. Promenade am Ufer. Der Blick fällt auf die Brücke, die bei ihrer Einweihung noch einen anderen Namen trug. Heute steht dort für alle sie passierende Touristenboote geschrieben: Das Bader lebt. 11.36 Uhr. Schlachte, Höhe Radio Bremen. Riechst du die Brauerei auf der anderen Seite? 11.37 Uhr. Diepenau. Du gehst hoch. Vor dir ein Stück pornografischer Architektur, auf der mal die Hoffnung eines ganzen Viertels ruhte. Heute ist selbst das Nagelstudio nicht mehr da. 11.37 Uhr. Großenstraße. Du hältst dich links und verlässt unvermittelt die Stadt. Der Verkehrslärm verpufft hinter perfide gepflegten Vorgärten. Ein Ensemble aus Backstein, dort, wo einst die Stadtbefestigung verlief. 11.39 Uhr. Stefani Kirchhof. Auf dem Parkplatz vor der Kulturkirche steht ein bordeauxroter Passat. Auf dem Fahrersitz telefoniert eine Frau. 11.47 Uhr. Vor Stefani Tor 10. Eine Frau in blauer Jacke, geschätzt Mitte 30, steigt aus dem weißen Lieferwagen, zieht die Seitentür auf und trägt ein Paket Richtung Haus. Der Türsummer ist zu hören. Die Frau verschwindet hinter der in Aluminium gerahmten Tür und weiß noch nicht, dass sie gleich der Mittelpunkt einer Geschichte sein wird. Andalusischer Engel.
Du bist dieses Mal zu weit gegangen, hatte ich damals zu meinem Mann gesagt. Ich hatte gesagt, du hast schon viel Mist verzapft, aber heute bist du zu weit gegangen. Er hatte den Mantel noch an und saß auf der Couch. Er sagte, es tut mir wirklich leid. Und ich wusste, dass es ihm leid tat, aber das war jetzt egal, denn ich war wirklich sauer. Das war 1981 und meine Mutter lag frisch unter der Erde. Das war noch, bevor die Kirche zur Kulturkirche wurde und ich hatte auch noch keine Kinder. Es war das erste Mal, dass ich meinen Vater weinen sah. Die Trauerfeier war wirklich gut, wenn man das so sagen kann. Zum Schluss setzte die Orgel ein und die Sargträger erhoben sich. Da waren die ganzen Kerzen um den Sarg herum und der eine Sargträger, ein ganz alter Mann mit Buckel, der versuchte, die Kerzen auszublasen, aber er hatte nicht genug Kraft dafür. Die Orgel spielte und alle warteten auf diesen Mann, aber er hatte nicht genug Kraft, die Kerzen auszublasen. Es war wirklich eigenartig. Und unter anderen Umständen hätte ich sicherlich mitgelacht, aber es war die Beerdigung meiner Mutter. Mein Mann hat mal gesagt, mein Vater sei ein sturer Kauz, und damit hatte er wohl recht. Ich weiß nicht, wie oft ich ihm angeboten habe, zu uns zu ziehen, aber er will hier nicht weg. Zweimal in der Woche besuche ich ihn und erledige die Einkäufe, weil er kaum noch laufen kann. Im Ganzen hält er sich ganz gut. Wir reden nicht mehr so viel miteinander, aber ich glaube, wenn man sich so lange kennt, dann gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Ich hatte mir nichts dabei gedacht, als ich die Frau bei ihm sah. Sie saß neben ihm auf der Couch und die beiden schauten fern. Später, als ich mit ihm allein in der Küche war, da fragte ich, »Papa, wer ist die Frau auf deiner Couch?« »Die hat mir den Qi-Max geliefert.« »Was ist ein Qi-Max?« fragte ich. »Ein Fußmassagegerät. Das haben die im Fernsehen verkauft.« »Und was macht sie hier?« Sie hat gefragt, ob ich einen Kaffee für sie hätte und jetzt schauen wir schon den ganzen Nachmittag fern. Sie kommt aus Andalusien. Ein paar Tage später kam ich wieder und er saß nicht wie gewöhnlich auf der Couch. »Papa«, rief ich und er antwortete aus der Küche. »Wir sind hier!« Er saß am Tisch, unter seinen Füßen das Massagegerät und las in einer Illustrierten. Die Spanierin stand am Herd und machte meinem Vater Spiegeleier. »Was machen Sie hier?« fragte ich. Ich glaube, ich war nicht sehr freundlich. »Ich brate Ihrem Papa Eier«, sagte sie. Am Abend erzählte ich meinem Mann davon und er sagte nur so etwas wie, Na, was soll schon dabei sein? Für ihn war es wohl ganz normal, dass eine fremde Frau, die 50 Jahre jünger ist, in der Küche meines Vaters steht und ihm Eier brät. Auch ohne seine Unterstützung hatte ich einen Entschluss gefasst. Sollte ich diese Frau beim nächsten Besuch wieder antreffen, dann würde ich sie auffordern zu gehen. Tatsächlich saß sie wieder auf der Couch. Ich stellte den Einkauf auf den Küchentisch und ging zurück in die Stube. Sie sprach ganz leise und beide hatten die Köpfe gesenkt. Auch vor ihm hatte ich schon Männer gekannt. Gute Menschen, aber mit keinem war es so wie mit ihm. Er hieß Manuel. Er war älter als ich und hatte zwei Kinder. Wir lebten in der Nähe von Torremolinos und verdienten das wenige Geld, das wir benötigten, in einer Taberna. Mein Vater griff schwerfällig nach einem Glas Wasser. Seine Kinder lebten bei seiner Frau oben in Ronda und alle paar Wochen fuhr er mit dem Motorrad die Serpentina hoch. Ich weiß noch, wie ich an jenem Tag mit Freunden am Strand war, als plötzlich der Nebel kam. Eben noch hatte man das Gefühl, bis nach Marruecos schauen zu können, aber dann war alles umhüllt. Noch nie hatte ich einen Nebel wie diesen gesehen, auch später sah ich so etwas nie wieder. Die Menschen blieben ruhig und so schnell, wie er gekommen war, löste er sich wieder auf. Ich glaube, dass ich damals am Strand bereits eine Vorahnung hatte. Manolo kam am Abend nicht zurück. Ich lag die ganze Nacht wach und versuchte ihn zu erreichen, doch sein Telefon war aus. Die Wände erdrückten mich und ich ging runter zum Strand. Lief bis nach Benalmadena und versuchte von unterwegs immer wieder bei ihm anzurufen. Am nächsten Nachmittag rief er mich an. Er sagte, er könne nicht mehr zurückkommen. Er könne mir nicht mehr in die Augen schauen. Ich flehte ihn an zu kommen, aber er sagte nur, das ginge jetzt nicht mehr. Das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Die nächsten Wochen waren die schlimmsten in meinem Leben. Ich hielt es nicht mehr aus und fuhr nach Ronda. Im Pueblo Blanco fragte ich die Menschen, ob sie ihn kennen, und schließlich fand ich das Haus seiner Frau. Sie stand in der Tür und trug ein schwarzes Kleid, und ich brauchte mich nicht vorstellen. Ich sah zum ersten Mal seine Kinder. Von ihrem Garten aus blickten wir auf die Berge. Es war schon 2 Wochen her, dass er mit seinem Motorrad die Stadt verließ, und der Schmerz war noch allgegenwärtig. Das war das 2. Mal, dass ich meinen Vater weinen sah, und als die Frau zu Ende gesprochen hatte, saßen wir noch eine ganze Zeit da, ohne ein Wort zu reden. Ich sagte noch so etwas wie, der Einkauf steht in der Küche, und verabschiedete mich. Und dann saß ich in meinem Auto vor der Kirche und wollte meinen Mann anrufen, doch der ging nicht ran. Und dann fiel mir ein, dass heute Mittwoch war und dass er mittwochs immer mit Jupp zum Tennis ging. Und er war bestimmt auch heute mit Jupp beim Tennis.